eines der umstrittensten Kapitel der ganzen Bibel. Paulus schreibt in Römer 13: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Lassen Sie in der Stille um den Segen des Wortes beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein schweres Wort. Ein Wort, um das sich die Pfarrer und Theologen, die Christen, gerade in schwierigen Zeiten, in Zeiten, in denen diese Obrigkeit noch viel unangenehmer war, als sie es jetzt vielleicht ist, empfunden haben. Gilt dieses Wort nur in bestimmten Zeiten? Gilt es tatsächlich auch, wie es zum Beispiel die Nationalsozialisten eingefordert haben, auch in Zeiten des Nationalsozialismus? Gilt es auch, wenn Menschen einer zutiefst gottlosen, ja gottesfeindlichen Obrigkeit ausgesetzt sind? Man muss das Wort im Zusammenhang der Heiligen Schrift lesen. Das Ganze der Heiligen Schrift darf man auch, wenn man dieses Kapitel aus dem Römerbrief, Römer 13, liest, nicht ausblenden. Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer und verschiedene andere Theologen haben in großer Eintracht gesagt: Wer Römer 13 liest, muss auch gleichzeitig Apokalypse 13 und Apokalypse 17 lesen. Ich lese deshalb auch einige Verse aus Apokalypse 17 vor. Entschuldigung. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, und redeten und sprach: Ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei, der Macht. Die große Hure Babylon, auch mit ihr wird staatliche Gewalt verglichen. In was für Zeiten leben wir? Vielleicht in Zeiten, in denen man stärker auf Römer 13 hören kann. Denn gottfeindlich ist unser Staat vielleicht nicht gerade. Dazu später. Aber keine Obrigkeit außer von Gott. Natürlich muss man die Obrigkeit daran erinnern, dass sie sich als eine von Gott eingesetzte gebärden soll. Und wir dürfen und müssen dabei auch daran denken, dass wir die Obrigkeit der Obrigkeit sind. Denn wie es in Artikel 20 des Grundgesetzes heißt, alle Macht geht vom Volke aus. Also, wir sind das Volk. Alle Macht geht zuletzt eigentlich von uns aus. Und wir müssen unsere Bürgerpflicht auch wahrnehmen. Dieses Wort macht auch deutlich, dass die Politikverdrossenheit, auf die sie sich auch viele Christen zurückgezogen haben, letztlich nicht biblisch begründbar ist. Gerade als Christen müssen wir uns einmischen, müssen wir den Staat immer wieder daran erinnern, dass er das Gesetz Gottes halten und durchsetzen soll. Der Staat, so heißt es in der Barmer theologischen Erklärung, mit der Christen in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts Widerstand geleistet haben, da heißt es, der Staat ist nach göttlicher Maßgabe eingesetzt, nach dem Maß menschlichen Vermögens, unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Und das waren Christen, die durchaus dann später auch in den Widerstand gegen Hitler gegangen sind. Und trotzdem, der Staat hat eine wichtige Aufgabe. Er hat die Aufgabe, eben für Recht und Frieden zu sorgen. Aber wenn er das nicht mehr tut, wie es eben der Hitlerstaat getan hat, wenn er etwa für Krieg sorgt, dann ist dieser Staat selbst strafwürdig und nicht mehr schützenswert. In den letzten Gottesdiensten, am Reformationstag zum Beispiel, da haben wir die Befreiung gefeiert, dass du darfst, du kannst. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So hat es uns ja Paulus mit dem Galaterbrief zugerufen. Aber derselbe Paulus, er schreibt hier, seid der Obrigkeit untertan. Was ist eigentlich das Evangelium an diesem Stück Bibel? Die gute Nachricht. Das Gesetz hören wir wohl. Wir sollen gehorsam sein. Wir sollen gute Bürger sein. Wir sollen unsere Steuer bezahlen. All das ist klar. Aber dieselbe Obrigkeit, die Paulus hier in starkem Maße auch lobt, dieselbe Obrigkeit hat später dafür gesorgt, dass er wahrscheinlich im Jahr 64 nach Christus, nach dem Brand von Rom, als Märtyrer ermordet wurde. Die Obrigkeit, sie ist einerseits eine ordnende Kraft, die ein friedliches Zusammenleben ermöglicht. Andererseits kann sie auch durchaus dazu benutzt werden, Böses zu tun, wie es eben zum Beispiel in der Hitlerzeit passiert ist. Jesus hat dem Volk ja eine Münze hingehalten und hat darauf hingewiesen, dass auf der Steuermünze in römischer Zeit eben das Bild des Kaisers deutlich war. Eine Münze hat zwei Seiten. Deshalb nehme ich mir es heraus, den Staat zu kritisieren. Nicht nur zu verurteilen. Denn kritisieren, das heißt ja, unterscheiden, was gut ist und was schlecht. Gut ist in unserem Staat, dass es eine geringe Korruption gibt, dass wir einen guten Wohlstand haben, dass fast alle Menschen hier satt werden. Gut ist in unserem Staat, dass das Trinkwasser noch nicht privatisiert wurde. Gut ist die geringe Kriminalität. Gut ist, dass es ein relativ hohes Maß an Freiheit gibt, dass Minderheiten geschützt werden. Schlecht ist in unserem Staat, dass es rechtsfreie Räume gibt, No-Go-Areas, wo sich die Polizei nicht einmal hintraut, wenn sie nicht mit Hundertschaften aufwarten kann. Schlecht ist, dass Gesetze zum Beispiel gegenüber der Automobilindustrie nicht durchgesetzt werden, dass bei den Feinstaubwerten zugelassen wird, dass da Betrug stattfindet, dass man zwischen den Fingern hindurch sieht. So gesehen haben die Verantwortlichen hier an dieser Stelle eine Beteiligung an dem Tod oder der Krebserkrankung vieler Menschen. Schlecht ist, dass es keine Volksabstimmung gibt mit bindendem Charakter. Schlecht ist an diesem Staat, dass es Lobbyverträge gibt, dass die Vertreter großer Firmen in den Lobbys, den Hinterzimmern von irgendwelchen Hotels, sich mit Politikern treffen können und Vereinbarungen schließen können, die zum Vorteil der Firmen sind. Schlecht ist, dass die Europäische Union uns zwingt, dass zum Beispiel die Diakonie, die einen Auftrag hat, durch Wort und Tat die Botschaft von Jesus Christus an Menschen weiterzugeben, dass die Nichtchristen bei Einstellungsfragen genauso behandeln sollen wie Leute, die von dieser Botschaft gar keine Ahnung haben. Schlecht ist, dass Deutschland Waffen herstellt und diese auch in Krisenregionen verkauft. Schlecht ist, dass von dem Thema soziale Marktwirtschaft nur noch das Wort Marktwirtschaft übrig ist. Schlecht ist, dass dieser Staat zulässt, dass eine kleine Verkäuferin, die einen Beleg falsch boniert hat, entlassen wird, während gleichzeitig Manager die ganze Firmen in den Sand gesetzt haben, mit Millionensummen entschädigt werden. Schlecht ist, dass der Staat bei Cum-Ex-Geschäften, das von dem Geld, das Sie alle bezahlt haben, Firmen in Anführungszeichen gesprochen, Steuergelder zurückbekommen, die sie gar nicht bezahlt haben. Cum-Ex-Geschäfte nennt man das. Schlecht ist, dass in diesem Staat Abtreibung legalisiert wurde. Liebe Gemeinde, seid untertan der Obrigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass wir alles abnicken und gut finden müssen, was dieser Staat tut. Sondern wir sind dazu gerufen, als diejenigen, die diese Obrigkeit einsetzen, dass wir nicht nur mit unserem Wahlzettel der Obrigkeit auf die Finger hauen und dass wir ganz klar sagen, was wir als eine christliche Politik betrachten. Eine Politik, die zuletzt gut ist für alle Bürger, auch für diejenigen, die sich noch im Bauch ihrer Mutter befinden. Der Obrigkeit untertan sein, das bedeutet für mich, dass wir, und das ist das Evangelium daran, der Obrigkeit immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass sie sich irgendwann vor dem Herrn aller Herren, vor Gott, wird verantworten müssen. Das Evangelium an dieser Geschichte, an diesem Wort des Paulus ist, dass wir gleichzeitig, während wir das hören, auch beten dürfen: Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass wir uns nicht wehleidig und voller Selbstmitleid einer Politikverdrossenheit hingeben. Ich wünsche uns, dass wir unterscheiden zwischen den Politikern, die sich wenigstens bemühen, Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen und dem Willen Gottes zu dienen, und denen, denen es einfach nur auf den Erhalt ihrer Macht ankommt. Ich wünsche uns, dass Gott alle Politiker segnet und dass er diejenigen, die das nötig haben, zur Umkehr führt. Ich wünsche uns, dass auch wir, jeder von uns, zur Umkehr bereit ist. Friede sei mit euch. Amen.